ARD.
Theresa, ist alles gut bei dir, Mausezähnchen?
Ja, voll. Ich bin nur krank. Deswegen bin ich einfach um 50% heruntergetont bei allem, was ich mache, weil die Energie sonst
nicht ist in Ordnung, ja. Ich bin selbst auch noch nicht, ich habe mich noch nicht erholt von meinem Exkurs nach Köln und...
Ja, du warst viel unterwegs, gell? Das ist natürlich auch intens. Es ist eine ruhige Folge heute mit einer entspannten Giraffe. Ich finde es ja extrem flauschig. Also wenn die einem so nahe kommt, merkt man richtig, was die für ein schönes Fell hat.
Ich liebe den Blick von Giraffen. Die sind,
und die haben ja auch so geile
blöde
Hörner.
Ja, ja, die haben ja noch diese Hörner. Und die kicken so blöde immer. Aber so süß, auf süß so. So doof, so tollpatschig, so stoned irgendwie, als wären die cool.
Stimmt, sie schauen aber stoned
die ganze Zeit. Liebe, herzlich willkommen zu Weird Animals. Wir gehen ja hier rein in gewisse Sonderfolgen. Mein Name ist Robinger Schnögerüge, fangen wir mal so an. Und mir gegenüber sitzt die liebreißende, knuffige
Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin, die heute etwas krank ist. Nein, ich bin im sogenannten Neocitranien. Das ist ein Medikament, das gibt es nur in Österreich. Aber ja, wir haben gerade Special-Folgen und zwar nicht Weird Animals, sondern Queer Animals. Queerness, das ist ein Überbegriff für alles, was nicht nach heteronormativen Lebensentwürfen ausschaut. Das heißt, zu Queerness gehört die Homosexualität, die Intergeschlechtlichkeit, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und wir wollen die Queerness in der Tierwelt beleuchten und machen deswegen bei Weird Animals 3 Ausgaben, wo es sich ausschließlich um queere Tiere handelt, beziehungsweise wir die Queerness der Tiere beurteilen. Und letztes Mal haben wir ja die Kuh besprochen und diesmal besprechen wir ein neues Tier, das du mitbringst, weil die Kuh ist ja schon mein Seelentier, das wissen wir ja. Und zwar geht es um die Giraffe, soweit ich weiß, oder?
Richtig, das schwulste Tier der Welt.
Ist das die Frage Giraffe, oder ist es schon die Folge damit abgeschlossen? Die Giraffe ist das schwulste Tier der Welt.
Ja, macht's gut, wir werden zu Ende. Nein, Spaß. Die Frage, genau, das ist die Frage, ob denn die Giraffe das schwulste Tier der Welt ist.
Ich habe gerade vorher ein Video gesehen von einem alten Schweizer Zoo, also wirklich von vor 50 Jahren, wo sie auf Giraffen geritten sind und war so komplett, why? Aber gut, wenn wir die Schwulheit der Giraffe heute beurteilen, dann gehen wir vorher mal rein in den Steckbrief, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir checken erstmal ein bisschen grob skizzieren hier, über welches Tier oder über welche Familie. Es gibt nämlich mehrere Giraffenarten, über welche wir hier sprechen. Also, die Giraffen sind erstmal knuffige Wesen. Ihr wisst schon, diese Langhälse. Da werdet ihr ein Foto sehen auf dem... Nicht Etikett, wie heißt denn das? Das Titelbild der Folge. So.
Genau, das seht ihr immer an Mugshot von dem Tier, das wir besprechen. Wie heißt es denn auf gescheiter mal, wenn wir schon beim Steckbrief sind, Herr Robin?
Also ich habe mir nur den Familiennamen Giraffa. Heißt sie einfach.
Ah, lustig.
Weil wir gehen jetzt nicht explizit auf eine Giraffenart ein, sondern wir kümmern uns mal um die
Wir besprechen alle Giraffen, also Giraffa. Ja.
Giraffenpuppen sind, ja.
Genau, wir wissen, wie sie ausschauen. Sie haben diese wunderschönen Punkte, sie haben eine ganz, ganz dunkle Zunge. Ein sehr langgezogenes Gesicht. Schaut ein bisschen so aus wie so ein Pferd auf Ozempic. Also ein Pferd, das zu viel abgenommen hat. Die sind riesengroß. Wo trifft man Giraffen an?
Giraffen tritt man südlich der Sahara an. Also dort in, nicht
dort.
Südafrika, aber südlich der Sahara halt. Und da in diesem gesamten afrikanischen Kontinent. Also da hat aber immer sehr, sehr, sehr punktuell nur und verschiedene Arten in verschiedenen Gegenden. Also das ist alles sehr, sehr, sehr punktuell auch leider nur verbreitet inzwischen. Mhm. Und die Männchen, die Bullen, können bis zu 6 Meter hoch werden.
6 Meter,
das höchste Tier, das ist das höchste Landtier. Also das höchste Tier auf der Welt.
Aber das schwerste ist, glaube ich, immer noch der Elefant, oder?
Ja, richtig. Schwerer, ja, genau. Also das schwerste Landlebewesen ist der Elefant. Im Ozean ist es der Blauwal. Hm.
Wie schwer werden dann aber die Giraffen?
Giraffen werden rund 1600 Kilogramm schwer im Durchschnitt.
Ist gar nicht so viel, finde ich.
Nee, finde ich auch nicht. Guck mal, so eine, wie du meintest, so ein Bulle, also so ein männlicher, ne? Der wiegt ja eine Tonne.
Ja.
Und das finde ich eigentlich dafür, dass die 6 Meter hoch sind. Aber die sind halt sehr, sehr zierlich. Also nicht, sind immer noch massive Tiere so,
Pferde halt auf Ozempic, wie ich gesagt habe.
Lang gebaut. Ja, wirklich, du hast absolut recht, Pferde auf Ozempic. Die Kühe, also die Weibchen, werden bis zu 4,50 Meter hoch und wiegen dabei etwa 830 Kilogramm. Mhm. Bei einer Schulterhöhe zwischen 2 und 3,50 Meter. Stell mal vor, also ich bin 1,72 und nochmal ein bisschen über mir und da fängt die kleinste Giraffe, da fängt die Schulter der kleineren Giraffenweibchen an. Das ist schon irgendwie ein Irre, wie riesig diese Viecher sind.
Ja.
Ich würde auch furchtbar gerne mal in echt eins sehen. Also in der Wildnis, nicht im Tierknast, ihr wisst Bescheid.
Achso, ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir können nach Schönbrunn gehen, aber okay. Da gibt es nämlich gerade in Wien in Schönbrunn, ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Folge rauskommt dann, aber da ist ja gerade ein Giraffenkalb geboren worden, das jetzt endlich das Zufüttern akzeptiert, aber das ist ja schon in Lebensgefahr geschwebt, weil es einfach nicht gefressen hat, gescheit.
Ich glaube, es war auch ein Tierknast, da wurde jetzt eine Giraffe geboren ohne Flecken. Nur einfarbig. Ja.
Okay, und wie alt werden die?
Die werden in der Regel so 10 bis 15, selten auch mal 27 Jahre alt. Aber 27 ist dann schon wirklich eine...
Oldie.
Eine kleine, süße Granny.
Granny.
Ja, in der Regel werden die 10 bis 15 Jahre alt, die kleinen, süßen Mäuse.
Okay, und schlafen, wie wir schon beobachtet haben, ist ja bei den größeren Tieren wirklich gar nicht so viel der Fall.
Ja, richtig.
Weil die einfach so viel fressen müssen.
Die Giraffen haben auch nochmal, die müssen viel fressen, genau. Und die haben, also die dösen eher. Ne? Aber sie stehen, also sie haben richtigen Tiefschlaf, nur wenn sie sich auch hinlegen und den ganzen Körper so Spirelli-Nudel-mäßig aufrollen.
Nein.
Ja, das sieht
das
super
bin
süß
ich heute
aus.
Schon den ganzen Tag.
Oh, Spirelli-Nudel. Knuffig. Aber es ist halt auch ultra dangerous für die kleinen Viecher, ne? Weil bis sie sich enttackelt haben, da hat der Löwe schon den Hals durchgebissen.
Na logisch, die haben ja so lange Beine, die müssen ja dann auch schon, wie sie aufstehen, das funktioniert ja nicht so schnell.
Und ja, dass das Blut, das ist überhaupt ein bisschen abstrakt bei denen, weil
ja,
das Blut...
Ja, die brauchen ja so viel...
Genau, die bauen richtig Dampf hinter der Pumpe, damit das Blut überhaupt da ankommt, wo es hin soll. Genau, ich will nochmal kurz 30 Minuten rund Tiefschlafphasen haben sie pro Nacht und 4 Stunden so eine Art Ruhen, das findet auch häufig im Stehen statt. Das ist dann aber eher so ein Dösen. Ja.
Ich finde es ja immer nur spannend, dass ja sowohl eine Giraffe als auch eine Maus genau gleich viele Halswirbel haben. Und zwar 6.
Ja,
das ist ja unglaublich, dass diese Wirbel von der Giraffe einfach
komplett
riesig
verrückt,
sind, die Halswirbel. Okay, das war mal der Steckbrief von der Giraffe. Von den Giraffen.
Giraffe klingt für mich wie so ein Gangster-Rapper. Ey, ich bin Giraffe.
So wie Raff Camorra, ja. Giraffe Camorra. Klasse, deswegen.
Giraffe Camorra.
Giraffe Camorra. Es hat ja früher mal die Theorie gegeben, bevor die Evolutionstheorie sich durchgesetzt hat, hat es ja die Theorie gegeben, dass die Giraffe den langen Hals hat, weil sie sich immer so strecken hat müssen. Und deswegen ist der Hals gewachsen. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern Evolution. Nee. Ihr wisst, wie es ist. Einfach die Giraffen mit längeren Hälsen haben sich durchgesetzt.
Ja, richtig. Schön, dass du den Punkt vorwegnimmst, aber ja.
Ja, ich wollte da nur gerade überführen zum nächsten Punkt, weil ich das Gefühl habe, sonst wären wir heute nicht fertig mit der Giraffe, sondern sonst durch wir irgendwann nur so 30
bitte.
Minuten im Tiefschlaf.
Die macht die Zeitdruck.
Nein, ich wollte nur den nächsten Punkt ansprechen. Und du schaust mich so an und denkst mir so, ja, kommt jetzt was, Robin, oder nicht?
Also genau, ja, wie du schon meintest, die Giraffe kam. Also, die Giraffe hat erstmal will ich klären, weil der Hals spielt auch in der, wir sind ja hier in der Queer-Episode oder in den queeren Folgen und der Hals spielt eine wichtige Rolle bei dem Sexualverhalten der Giraffe. Deswegen müssen wir auch klären, woher der lange Hals kommt, ja, weil der einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Und wie du schon meintest, ganz genau, die Giraffe ist sehr eng verwandt mit dem Okapi. Ein Wunder,
Okapi?
Wunder. Oh, wunderschön. Auch bekannt als Waldgiraffe. Sieht ähnlich aus, aber hat eine ganz andere Färbung, ganz andere Muster.
Ah, ja, erzählen,
ist
ja.
Auch
okay.
Sehr, sehr selten geworden inzwischen, diese Waldgiraffe oder das Okapi. Mhm. Aber es soll jetzt nicht um das Okapi gehen. Die beiden sind auf jeden Fall sehr eng miteinander verwandt. Aber man sieht schon, die Giraffe hat ja einen 28-mal längeren Hals. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auf das Paarungsverhalten der Giraffen zurückzuführen. Denn diese schlagen sich ja mit den Hälsen immer auf die Fresse. Ja.
Ist es das Paarungsverhalten oder ist es nicht so ein Konkurrenzkampf, wenn die so kämpfen?
Es ist, richtig. Nee, stimmt, es ist genau. Es ist,
also
genau.
Da gibt es Videos, absolut, das müsst ihr mal googeln. Ihr müsst mal euch die Videos anschauen von Giraffen, die miteinander kämpfen, weil die nehmen wirklich mit ihrem Hals so Schwung und hauen dann der anderen Giraffe auf die Brustmuskulatur mit ihren Hörnern rein. Das schaut so absurd aus. Das ist so absurdes Kämpfen, wirklich.
Ja, es ist wirklich abstrus. Also das Problem ist zum Beispiel dieses Verhalten. Das wurde auch ganz oft als Dominanzverhalten und Imponiergehabe und so gewertet. Aber es gibt verschiedene Berichte darüber, dass gerade die Giraffen das auch machen, um sexuellen Frust abzubauen. Und deswegen will ich mal ganz kurz überhaupt die wissenschaftliche Geschichte ungefähr der Homosexualität erklären. Das ist auch sau kompliziert, aber egal. Also, erst nach Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen wissenschaftliche Untersuchungen, die zweifelsfrei belegen, dass unter Tieren häufig auch die Männchen mit Männchen und die Weibchen mit Weibchen Sex haben. Delfine und Bonobo-Affen etwa. Ist es völlig egal, ob es sich bei dem Partner um einen Mann oder eine Frau handelt. Ja, Bonobos gerade vor allem, Bonobos vögeln eh mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also, da macht sie damit jedem.
Ja, das sehe ich mir.
Die sind, ja, ich wollte gerade sagen, aber leider, wir waren auf der anderen Seite des Flusses so, sonst hätten wir uns vielleicht auch dahingehend entwickelt. aber ja, die hatten immer genug Ressourcen und die mussten ihre sozialen Diskrepanzen, haben sie halt nicht mit auf der Fresse geklärt, sondern mit, ey, komm, ich lutsch dir ein, dann ist auch gut die ganze Aktion hier. Ach man, ein Bonobo, müsste man sein.
Und wie schaut es aus bei der Giraffe? Wann ist da rausgekommen, dass da an anderen Ufern gefischt wird?
Bei der Giraffe hat man das sehr früh schon mitbekommen. Da gibt es gar nicht so eine, also ich habe jetzt keinen Bericht gefunden, wo so der erste wissenschaftliche Entdecker der Giraffe, sag ich mal, also irgendeine Weißnase, die da angetanzt kam und die gesagt hat, ah, guck mal, Giraffe Maxima, nehmen wir. Habe ich jetzt keinen Bericht gefunden, dass der um 1400 Black Keks gesagt hat, guck mal, wie schwul die sind. Leider. Ich will noch mal kurz, weil 1911 hat der britische Arktisforscher George Murray Levick beobachtet, dass männliche Pinguine, und Pinguine sind super schwul. Ja, also wirklich, ich habe es, glaube ich, schon in der Folge davor erwähnt.
Ja,
aber
bei Vögeln ist es, ja,
bei Vögeln, gerade bei Pinguinen, Alter, also, ne? Erstaunlich. aber super süß, ne? So, der hat nämlich zum ersten Mal korpulierende Pinguine gesehen. Forscher Levick hielt das für ein verkommenes Verhalten. Nach seiner Rückkehr publizierte er das Buch Antarctic Penguins, das Treiben der Vögel, aber fehlte darin. Es wurde bei der Publikation unterdrückt, weil das dem Publikum nicht zumutbar war. Aus heutiger Sicht zum Glück ein freundliches Halt die Fresse, lieber Maverick. Wenn du wüsstest, wie viele Tiere rumvögeln, dann hättest du das bei den Pinguinen aber ganz schnell hingeschrieben. Aber gut, das ist ja immer so, die Kirche hat ja auch zum Beispiel dem Kollegen Herrn Darwin lange Zeit verboten, seine Theorie zu äußern, weil das ist ja sehr unchristlich.
Aber wenn wir wieder zur Giraffe zurückkommen.
Jetzt kommen wir mal genau zur Giraffe zurück, entschuldige für den weiten Bogen. Aber wir haben hier tatsächlich eine Paarungsquote von 90, andere Quellen sagen auch 98% Männern. Also untereinander.
Bei Giraffen. Also ihr müsst euch vorstellen, 98% der sexuellen Aktivitäten, die bei Giraffen stattfinden, sind unter zwei männlichen Tieren.
Richtig.
Unglaublich.
Witzig, oder? Ich finde es super süß.
Ja, weil alle dann immer so, oh, das ist doch nicht natürlich und so. Ja. Dann merkst du halt, dass das für Blödsinn ist. Also
ja, richtig,
diese ganze Argumentation mit natürlich, wenn alles, was man macht, natürlich sein müsste, was es sogar ist, wenn es um queere Lebensentwürfe geht, dann müssten wir aber noch, ganz andere Sachen hinterfragen als jetzt unbedingt Homosexualität.
So,
da müssten wir erst einmal den 8-Stunden-Bürojob hinterfragen. Was ist natürlich daran, 8 Stunden auf dem Stuhl zu sitzen? Ja. Also ganz ehrlich, da ist Homosexualität sowas von natürlich.
Ja, absolut. Wie gesagt, also
wirklich fast jede sexuelle Aktivität, die unter Giraffen
so
stattfindet, ist unter Männchen.
Ja.
Und wann sagen Sie dann, okay, jetzt machen Sie mal heterosexuellen Kontakt?
Das ist eigentlich nur, also so ehrlich gesagt, eigentlich nur, wenn Sie mal Kiddies haben wollen.
Ja.
Also sie, ehrlich gesagt, so Giraffen sind da sehr anstandslos. Die machen sich darüber nicht so viel Gedanken, sondern vögeln einfach mit denen, die ihnen vor den Hals kommen. Wir hatten ja schon geklärt, dass dieser lange Hals bei den Giraffen eine Rolle spielt beim Balz- oder Imponiergehabe, so, also beim beim
Revierkampf.
Kampf zwischen zwei Bullen, genau, und dann gibt es halt den Hals aneinander. Und es gibt da so süße Berichte, wo jemand berichtet hat, also der war auf einer Safari und hat dann dort zwei männliche Giraffenbullen beobachtet, wie die ihnen, also zuerst, ja, die beiden Kontrahenten stehen sich gegenüber, ja, gucken entsetzt, ja, die sind bereit, gleich sich auf die Fresse zu hauen mit ihren gleich vielen Halswirbeln wie wir. Mhm. Und dann, ja, sie schlagen die ersten paar Male so, bam, bam, bam. Ist ganz schön dumpf, ja, ist ja auch ein bisschen Zorn hinter. Dann haben die ja noch dieses Geweih, also diese Geweih, ne, diese kleinen Stupsis auf dem Kopf, die sie ja auch einsetzen. Und dann auf einmal halten beide inne. Wir gucken sich tief in die Augen mit ihren unfassbaren langen Lashes hier, Augenwimpern. Genau. Und auf einmal beginnen sie, ihre Hälse zärtlich aneinander zu reiben. Ja. Und da hat der Beobachter dann gemerkt, so, irgendwie nimmt das hier gerade eine andere Wendung. Ja.
Ja, Liebe und Hass ist ja nah aneinander.
Ja, richtig. Ich wollte, Pack schlägt sich, Pack fickt miteinander anscheinend. und dann ging das, also das Liebesspiel der Giraffen, das ging dann noch weiter. Ich habe da leider nur Erzählungen gefunden, keine wissenschaftlich datierten Studien quasi rüber.
Ja.
Also diese Erzählungen sagen auch, dass die Giraffenmännchen sich oral befriedigen und ihre Hälse halt, ihre erogenen Zonen aneinander reiben und auch teilweise lecken. Mhm. Und also doch schon sehr innig und sehr fast schon romantisches Sexualleben führen. Auch anale Penetration übrigens, das hat man ja immer wieder, also ich sag mal, die anale Penetration ist ja dann der Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Der Homosexualität
also nicht
im
ja,
Tierreich.
Von meiner Seite, aber ja, also für manche. ja.
Aber ja, also die machen quasi, man muss wirklich sagen, die haben richtig intensiven Sex, ja, die kleinen Giraffenbastarde, Drecksäcke.
Sehr schön.
Aber schön.
Aber ist ja schön, ist oder? Schön. Weil wenn die Evolution das irgendwie, es gibt ja genug Tiere, wo das Paarungsverhalten ja gerade für die Weibchen nicht unbedingt angenehm ist. Bei den Kätzchen weiß man ja, dass die, da bohren sich die Widerhaken von den, von den Katerpenissen, also die haben so Widerhaken am Penis, bohren sich ins Scheidendach ein und die Katze erleidet, kann man schon sagen, gewisse Schmerzhaftigkeit und schreit dann auch. Aber nur dadurch wird der Eisprung ausgelöst. Die Giraffen haben als Spezies das große Glück, wie der Mensch auch, dass Sexualität Spaß macht. Oder Spaß machen kann und einzig und allein zur Freude auch stattfinden kann. Also wenn du darüber sprichst, dass Giraffen sich oral befriedigen, dass sie halt immer draufkommen, oh, das ist ja irgendwie ganz angenehm, das ist ja ganz fein, dann machen wir weiter.
Ja.
Machen wir weiter.
Das galt ja auch lange Zeit als unmöglich, dass Tiere Spaß an ihrer Sexualität haben. So. Also dass Tiere Sexualität im Sinne der Lustbefriedigung machen, anstatt im Sinne der Fortpflanzung. Und so. Und ja, Giraffen gehören auf jeden Fall dazu, die ficken eh so viel untereinander. Leider muss ich auch gleich dazu sagen, liebe People, die hier zuhören, das mit den Frauen, das ist ein bisschen tricky. Ja, also die sind schwer erforscht. Es ist auch schwer.
Wie meinst
schwer
du jetzt zwischen zwei weiblichen Giraffen?
Genau, ja. Da habe ich gar nicht, also da habe ich nicht so viel drüber gefunden, ehrlich gesagt, ja.
Ja, vermutlich, weil es ja auch nicht so invasiv ist, wie jetzt unbedingt Penisse sind.
Ja, richtig. Man, bei Männchen, also viele der Männchen übrigens kommen auch schon direkt bei diesen Halskämpfen. Ja, also das kann unter Umständen auch ausreichen. Nicht alle springen dann sofort drauf und geben sich gegenseitig so. Nee. Viele kommen schon bei diesen Halskämpfen an sich. Weil das auch zu Testosteronausschüttung führt und bliblablups. Also es ist ein wildes Treiben bei den Giraffen da, Hals an Hals. Aber die Weibchen haben ja dieses Hals an Hals schlagen ja zum Beispiel nicht.
Genau, und die Geschlechtsorgane sind auch nicht so invasiv. Also also orale Befriedigung kann wahrscheinlich beobachtet werden, aber so auffällige Analpenetrationen können beim Weibchen wahrscheinlich nicht beobachtet werden einfach. Es ist ein bisschen unauffälliger, ein bisschen mehr demure.
More ein bisschen demure. Eleganter.
Ein bisschen eleganter lösen es die Ladies. Ich habe gerade ein bisschen ein Skript reingepiekt und ich habe gesehen, dass du da ein Roman oder ein Buch herausgefunden hast von einem Autor.
Ja.
Magst du mir da was davon erzählen?
Kann ich sehr, sehr gerne. Ich bin nämlich auf etwas gestoßen. Der Schriftsteller Stan Persk war ein aus den Vereinigten Staaten stammender kanadischer Schriftsteller, Medienkommentator und Hochschuldozent, der hat Philosophie gelehrt. Ich weiß nicht mehr an welcher Uni, ehrlich gesagt. Das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Tut mir leid, liebe Leute. Der Mann war mir auch relativ unbekannt. Er hat aber auch ein Buch geschrieben und 2000 veröffentlicht, nämlich A Giraffes Are Why and For Whom I Write.
Giraffen oder warum, beziehungsweise für wen ich schreibe.
Richtig, genau. Das genau, genau.
Auf Deutsch ganz lapidar übersetzt.
Genau, da berichtet er nämlich darüber, dass er von seiner Heimat aus nach Berlin fahren wollte, aber noch beim Zahnarzt zu Besuch war. Und auf dieser Auslage, da liegt ja, ist ja immer so ein kleiner Tisch, ne, und dann kannst du da ein bisschen ein paar Blätterchen lesen und so. Und da, also da lag ein Magazin des Times, eine Ausgabe des Time Magazines. Time Magazine eigentlich relativ groß. Und da sah er die Überschrift The Gay Side of Nature, in dem eine genaue und unterbilderte Story über den Ablauf und die Diversität der Homosexualität unter Giraffen lesen konnte. Er selbst war auch homosexuell und hat sich tatsächlich auch aktiv, also der Mann ist verstorben übrigens an der Stelle, ne? Rest in Peace. Und er hat das gelesen und für ihn selbst hat sich durch das Lesen tatsächlich was verändert. So. Also ihm kam dabei zum ersten Mal die Erkenntnis, dass Homosexualität nicht irgendwas Abstruses, Ekelhaftes, Unmenschliches ist, sondern etwas vollkommen Normales, hier und da Auftretendes. Und das hat er, auf diese Erkenntnis ist er erst gestoßen, nachdem er diesen Time Magazine Artikel gelesen hat. Das fand ich irgendwie voll süß, weil ich mir dann...
Und deswegen hat er dann selber dieses Buch veröffentlicht, ja, warum er schreibt, ja. Weil Giraffen ihm so das Gefühl gegeben haben, okay, daran ist nichts unnatürlich.
Er hat es dann auch noch so sehr genau beschrieben, also so nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben, warum eigentlich Giraffen sich dafür so eignen, weil die halt so hochtrabend, so, also ne, mit ihren langen Beinen und ihren langen Augenlidern so, also er hat ein bisschen diese mit Maskulinismus und Feminismus gespielt quasi so. Ja, sehr, 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 sehr cool. Kann man sich durchaus mal durchlesen. Hat sogar Mir, der ja nicht wirklich gerne liest. Also, was ich sagen wollte war, oder warum ich diese Geschichte rausgenommen habe, war, weil man daran sehr schön sieht, was es heißt, wenn, ich glaube, er war auch jünger. Ich habe leider kein Datum gefunden. Also keine, wann genau diese Geschichte auftrat, als er dort beim Arzt war. Aber das, da sieht man mal so, was so... Selbst, guck mal, der hat eine Times Magazine Titelseite gelesen und war so, ach guck mal, ich bin ja gar nicht krank oder abnormal oder eigenartig und was die Kirche einen immer reinlabern will von wegen, das ist aber Sünde. Ja, ja, komm, macht mal, geht mal, alles gut. Und das so, dass die Giraffe, Giraffe müsste eigentlich sinnbildlich für die Homosexuellen irgendwie Regenbogenmuster haben oder so.
Ja, eigentlich müsste man beim nächsten, weiß ich nicht, bei euch heißt CSD, Christopher Street Day, bei uns im Pride Month, so riesige Giraffe einfach. Ja, das wäre eh schöner Wagen oder so, weißt du, so eine Giraffe, die so geht.
Irgendwie. Ja, als Giraffensuit oder so.
Also, ist es jetzt das schwulste Tier der Welt, ja oder nein, Robin?
Also, es gibt ja keine Skala von der Höhe der Schwuligkeit, sage ich mal.
Wobei, aber bei uns gibt es ja schon, weil wir jetzt die drei Ausgaben haben mit Queer Animals. Richtig. Bei uns schauen wir 1 bis 10. Wie queer findet ihr die Giraffe?
Also ich muss sagen, das ist schon eine 9. Also weil, ganz kurz, es gibt, also so, wenn man sich so international mal ein bisschen umhört, dann titulieren eigentlich alle Leute die schwule Giraffe. Die sind alle schwul. Rekordhalterin im Schwulsein. So schwul geht's. Also eigentlich sind alle immer voller Extreme für die Giraffe.
Also bis jetzt kennt man keine Tierart oder keine so bekannte Tierart, richtig, die so viel Homosexualität auslebt wie die Giraffe.
Richtig. Richtig.
Also auf unserer Queer-Skala ist die Giraffe ganz weit oben, wenn nicht sogar 9,5. Wir wollen ja immer natürlich was freihalten.
Ja, ich wollte gerade sagen, eine 10 gäbe es nur, wenn man noch mehr Informationen über die weibliche Homosexualität hätte.
Ja.
Das wäre noch ganz cool.
Aber es ist natürlich schon mal so die Frage, weil es da oft keine Nachweise gibt, für wen, also wann wird welche Forschung betrieben.
Ja, ja.
Und jetzt ist es ja so, dass Homosexualität immer noch in vielen Ländern als Straftat verfolgt wird. Das heißt, auch in vielen Ländern die Forschung einfach gar nicht zugelassen wird. Und natürlich auch, genauso wie es patriarchal geprägt ist, die Welt auch sehr heteronormativ geprägt ist und dementsprechend gewisse Gelder vielleicht nicht an Forscherinnen gegeben werden, um mehr auf die Homosexualität einzelner Tierarten einzugehen, obwohl wir es ja immer wieder mitbekommen. Also in dem Zoo mit den Pinguinen, mit dem mit den schwulen Pinguinen, die den Stein angefangen haben ausbrüten und so. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie da doch noch eine gewisse Heteronormativität vorherrschend ist, die solche Forschung unterdrückt. Weil jetzt gerade habe ich überlegt, okay, ja, aber was ist denn der Grund, dass man das erforschen will? Vielleicht gibt es deswegen so wenig Forschung dazu. Aber das ist ja Blödsinn, weil es gibt ja Grundlagenforschung. Also es gibt ja genug Forschung, die keinen direkten Sinn hat, wo richtig, sie einfach sagen, ist Grundlagenforschung. Ja. Und der Bereich ist natürlich immer noch, da kann man auch viel entdecken, was ja auch gut ist, dass wir wissen, okay, da kommen noch ganz viele News raus, hoffentlich in näherer Zukunft. Und jetzt wissen wir, bis jetzt ist mal die Giraffe das schwuligste Tier, oder wie ist das?
Richtig, ja. Stand jetzt ist die Giraffe das schwuligste Tier. Und wie du schon meintest, so, das ist jetzt auch erst Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden, die Sexualität des Tierreiches so. Und das ist alles gerade in Bewegung so, da wird sehr viel Forschung gerade gemacht. Und mal gucken, ob die Giraffe eines Tages entthront wird von, weiß ich nicht, dem schwulsten Rochen oder so.
Ja, wobei bei den Vögeln, da habe ich schon das Gefühl, bei den Vögeln.
Bei den Vögeln ist noch was zu holen. Ja, ja, da die Vögel.
Da gibt es schon ganz viel spannende Kinks und Sexualitäten.
Ja, richtig. Aber was ich eigentlich am faszinierendsten fand oder finde, dass die halt wirklich tatsächlich anscheinend relativ romantischen Sex haben und nicht nur so ein rein raus, that's it.
Die Giraffen jetzt.
Ja, die Giraffen. Dass die sich teilweise halt doch die so an den Hälsen reiben, weißt du, so, oh Baby, komm.
Ja, weil Körpernähe einfach gut tut.
Ja, oder? Aber manche, also ich, auch, weil ich zuerst überlegt habe, Giraffe oder Löwe. Ja, auch Löwen haben ausgeprägte Homosexualität.
Aber Löwen machen es nicht so nett.
Genau, da wirkt es für mich immer eher so ein bisschen, okay, komm, jetzt ficken wir mal. Jetzt wird Druck abgebaut. Okay. Anstatt so ein bisschen romantisch bei Kerzenlicht wie die Giraffenbullen das tun mit ihren. Ich muss immer so
also
lachen.
Also, du wärst eher der Giraffe als jetzt der Löwe.
Ja, auf jeden Fall.
Wer weiß, vielleicht muss man das bald bei Grindr angeben. So Giraffe oder
eher
Löwe.
Giraffe oder eher Löwe.
Eher Löwe.
Geil. Ja, wir fangen bei Giraffe an und umso besser wir uns können, desto löwiger wird es irgendwann. Aber das ist.
Aber Schmidtmann, wir haben geklärt, Giraffe bis dato, das schwulste Tier, das wir gefunden haben. Georg Schmidtmann, was hast du für Tierfragen dabei? Ich wollte jetzt was für schwule Tierfragen hast du dabei? Na, keine Ahnung, musst du gar nicht dabei haben. Nee, aber was für Fragen hast du dabei?
Ja, ich habe wieder drei Fragen bei natürlich, die wir jetzt zum Ende hier noch schnell einmal quizzen können.
Quizzi.
Wenn ihr bereit seid.
Ich bin bereit.
Perfekt. Die erste Frage. Welches Säugetier kann nicht springen? A, das oder der Wombat, B, der Elefant oder C, Nashörner?
Boah.
Ja, Theresa?
Ich glaube, es ist der Elefant.
Robin, du wirkst etwas ratlos, aber hast du eine Vermutung?
Nashorn kann springen, glaube ich.
Ich habe, glaube ich, mal gehört, dass Wombatze nicht springen können. Aber das erscheint mir komisch.
Ich löse auf. Theresa hat natürlich recht. Es ist der Elefant, Tatsache. Der ist einfach zu schwer. Also
der haut sich die Kniescheibe raus.
Genau. Ja, die Muskeln können das gar nicht sozusagen ab, wenn der springen könnte. Nashörner können Tatsache springen, erwartet man vielleicht bei diesem Riesenvieh dann auch nicht. Und man muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt gefragt, welches dieser Säugetiere kann nicht springen. Manche gehen davon aus, dass der Elefant Tatsache das einzige Säugetier ist, was nicht springen kann. Aber das Faultier.
Oh.
Da weiß man nicht genau, ob das springen kann oder nicht. Also es ist zumindest rein von Anatomie müsste es möglich sein, aber man hat jetzt ein Faultier noch nie beim Springen beobachtet. Die machen ja auch wirklich nur das, was sie machen müssen. Deswegen springen sie vielleicht auch nicht. Und Elefanten können aber auch rein von der Anatomie, so wie ich das gelesen habe, einfach nicht springen. Also Elefant und vielleicht das Faultier sind so die beiden, die beiden Säugetiere.
Das ist eine sehr gute Frage, Schmidtmann.
Ja,
das ist ja spannend, auch beim Genen. Jedes Säugetier gähnt, aber man weiß nicht genau, warum.
Stimmt.
Ja. Okay,
die nächste Frage. Es geht um einen Vogel, um den Andenkondor.
Oh, ja.
Kennt ihr vielleicht? Die Frage ist: Wie lang kann ein Kondor ohne Flügelschlag, also ohne einen zusätzlichen Flügelschlag, fliegen bzw. in der Luft gleiten? Was sind da so die Zahlen, die bisher gemessen wurden? Es gibt drei zur Auswahl: A, 14 Kilometer, B, 83 Kilometer oder C, 172 Kilometer? Robin.
Wenn ich mich recht entsinne, ist dieser Kondor, Kondor auch einer der größten Flüge, also einer der Vögel mit der höchsten Flügelspannweite überhaupt. Deswegen würde ich einfach mal auf Max-Level gehen. Das sind 100,
was war das? 72.
172.
Ja. Und damit seid ihr beide richtig. Es stimmt, Tatsache, der Kondor hat eine Spannweite von den Flügeln von bis zu 3,3 Meter und ein Gewicht von bis zu 16 Kilogramm. Und damit ist er auch einer der größten flugfähigen Vögel der Welt. Der Kondor nutzt so thermische Aufwinde Anden also, und schafft es
der
deswegen
segelt
Tatsache.
Dann einfach
so. Genau, richtig. Das ist so, einmal wurde das wissenschaftlich begleitet und dort haben sie herausgefunden, dass ein Kondor 172 Kilometer oder 5 Stunden lang ohne einen zusätzlichen Flügelschlag in der Luft Tatsache
Chiller.
Gleiten
schon
konnte. Die Wissenschaftler sagen auch, dass nur 1% der gesamten Flugzeit dieser Vogel überhaupt eben seine Flügel bewegen muss und sonst gleitet er halt.
Das Anstrengendste cool. ist wahrscheinlich das Starten und Landen.
Genau,
das
richtig. Genau.
Ist dann
Die dritte und letzte Frage. Wie häufig kann sich die Wanderratte innerhalb von 6 Stunden paaren? A, bis zu 40 Mal, B, bis zu 180 Mal oder C, bis zu 500 Mal?
Was?
Theresa, süß.
Ja, ich bin jetzt fertig gerade, dass man so viel ficken kann. Das ist ja unglaublich.
Nee, ihr habt es ja noch nicht beantwortet, ihr wisst es ja noch nicht.
Ja, okay, ich nehm's Niedrigste. Ich glaube nicht, dass die so viel.
Ich würde die Mitte nehmen. Ja, also 500 will ich jetzt nicht sagen.
40 sagt Therese und 180 sagt Robin.
Ja.
Es sind 500.
Nein!
Also bis zu 500 Mal ist das möglich.
In 6
ja,
Stunden, da tut doch alles weh, Georg.
Das tut doch alles weh.
Die sind wild am Rammeln. Ja, ich weiß es auch nicht.
Ist doch alles wund danach, wie so ein... Na gut.
Das war's.
Und wie viel Verkehr davon findet unter männlichen Ratten statt?
Das ja, wer weiß, also da geht, wenn man so viel, da weiß man ja auch nicht mehr. Okay, gut, anderes Thema. Liebe Leute, das war Weird Animals in der Ausgabe Queer Animals. Nächstes Mal darf ich noch ein queeres Tier mitnehmen. Und es gibt vorher wieder ein Geräusch, wie ihr es erkennen könnt. Ich glaube, so klingt's. Nächste Woche darf ich eins mitbringen. Ich freue mich sehr. Und ansonsten könnt ihr immer noch Tickets gewinnen, wenn ihr auf weirdanimals-podcast geht, auf die Seite. Da kommentiert beim Beitrag Weird Animals Live. Könnt ihr Tickets für die Live-Show in Berlin gewinnen am 11. Dezember ist es, oder? Ich vergesse immer 11. Dezember. Genau, da sind wir live vor Ort. Und man kann die Tickets nirgends kaufen, man kann sie wirklich nur gewinnen. Wir sind da ganz antikapitalistisch unterwegs. Und wir freuen uns sehr auf euch und empfehlen die Folge weiter. Und sonst noch was, Robin? Habe ich was vergessen?
Nö.
Nee, gut.
Nee, ich glaube nicht.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Weird Animals in der Ausgabe Queer Animals. Tschüss.
Oh, tschüssi, people.
Baba.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Warum gibt's im Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Woher weiß ich, dass mir langweilig ist und wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Hi, ich bin Konzi und das ist mein neuer Podcast, Konzi Calling. Entgegen der, ich sag mal, grassierenden Telefonphobie nehme ich das Handy in die Hand und telefoniere mich ganz gezielt durch die Weltgeschichte, um eure Fragen zu beantworten. Das sind Fragen, die kann man nicht so leicht ergoogeln und über die macht man sich auf einer viel zu langen Zugfahrt eben einfach seine Gedanken. Das ist Naturgesetz. Die passenden Expertinnen oder auch komplette Dilettanten, die suche ich mir raus und ich hoffe dann einfach, dass sie uns weiterhelfen können. Und dann wird es manchmal eben sehr hilfreich oder ziemlich absurd. Bestimmt kann ich auch eure Fragen mehr oder weniger gut beantworten lassen. Schickt die doch einfach per Sprachnachricht an instagram.com/konsi_quent. Ich freue mich. Konsi Calling, jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.